Pembroke, November 1456. Megan war eine begabte Vorleserin, und nicht nur Blanche und Jasper lauschten gebannt, sondern auch Rhys. Er saß zu Megans Füßen im Stroh. »Er sieht eher aus wie ein Bauernlümmel als ein Tudor«, fuhr es Blanche durch den Kopf. Aber wenigstens schien Rhys heute versöhnt mit dem Leben. Natürlich war es Megan, die dieses Wunder vollbracht hatte. Der Junge war ihr bedingungslos ergeben. Eine Zeit lang konnte die Geschichte von Sir Gawain und dem grünen Ritter Blanche fesseln. Doch die innere Unruhe, die neuerdings ihre ständige Begleiterin war, machte es ihr schwer, sich zu konzentrieren. Sie legte ihr Strickzeug beiseite, stand auf und trat ans Fenster. Pembroke Castle, eine gewaltige Festung, die selbst Carmarthen in den Schatten stellte, erhob sich auf einer Klippe über der See, umschlossen von zwei flussgleichen Meeresarmen, die aus der Klippe eine Halbinsel machten. Das Rauschen der Brandung begleitete die Burgbewohner Tag und Nacht. Jetzt im November war die See abweisend und wild, aber Blanche empfand ihr ewiges Lied als Balsam für die Seele. Schon am Tag ihrer Ankunft war Blanche der Magie dieses Ortes erlegen. »Ich bitte um Verzeihung, My Lord«, sagte der junge Madoc von der Tür. »Ihr habt einen Besucher, der Earl of Warringham.« »Julian«, jubelte Blanche, »wo ist er?« Auf ein Nicken von Jasper öffnete Madoc die Tür weit und Julian trat ein. Sein Blick fiel auf seine Schwester. »Blanche!« Sie schlang die Arme um seinen Hals. »Oh, Gott sei Dank!« »Was in aller Welt tust du hier?« Aber es klang zerstreut. Er drückte sie einen Moment an sich und ging weiter auf den Tisch zu. »Jasper, Julian, willkommen in Pembroke.« Julian nickte. Als sein Blick auf Rhys fiel, geschah etwas Seltsames mit seinem Gesicht. Ein Ausdruck von Feindseligkeit huschte darüber, wie Blanche ihn noch nie bei ihrem Bruder gesehen hatte. Dann stand Julian vor Megan. Einen Moment sah er reglos auf sie hinab und kniete sich dann vor ihr ins Stroh. Sie erwiderte seinen Blick stumm. Ihre großen Augen schimmerten, dann rannen zwei Tränen ihre Wangen hinab. Julian nahm ihre Hände in seine. »Er ist tot, Megan. Es tut mir leid.« Jasper trat hinzu. »Mein Bruder ist tot?« Julian räusperte sich. »Ja.« Megan befreite ihre Hände aus seinen und bekreuzigte sich. Sacht wiegte sie den Oberkörper vor und zurück und gab keinen Laut von sich. Beinahe wünschte Blanche, sie würde schreien und dem Schicksal mit den Fäusten drohen. Diese stumme Verzweiflung war kaum mit anzusehen. Jaspers Augen waren gerötet, aber trocken. »Was ist passiert?« »Vielleicht sage ich dir das besser unter vier Augen«, schlug Julian vor. »Nein«, entgegnete Megan, »ich will es hören. Wer hat ihn umgebracht?« »Der schwarze Tod, Megan«, antwortete Julian. Seltsamerweise war es Rhys, den er ansah, während er das sagte. Mit einem heiseren Laut sprang der Junge aus dem Stroh auf und rannte hinaus. So knapp wie möglich erzählte Julian, wie es gewesen war. Nur die Güte der Franziskaner beschrieb er mit einiger Ausführlichkeit, um Megan Trost zu spenden. Er starb an Allerheiligen und wurde am selben Tag dort begraben. »Aber warum hast du ihn nicht mitgebracht?«, fragte die Witwe. Weil keiner der Männer antwortete, erklärte Blanche, »Pestopfer müssen immer so schnell wie möglich beerdigt werden. Selbst aus ihren Särgen können die giftigen Dämpfe dringen, die die Krankheit verbreiten.« »Oh, verstehe. Ich will dorthin, Jasper. Und es besteht keine Veranlassung, mich darauf hinzuweisen, dass ich hochschwanger bin.« Jasper nickte. »Morgen früh.« Er bedeutete Julian mit einer Geste, am Tisch Platz zu nehmen. »Allerheiligen war vor vier Tagen«, bemerkte er. »Die Fratres haben mich überredet, dort zu warten, bis ich sicher sein konnte, dass ich mich nicht angesteckt hatte, damit ich euch nicht zu der schlechten Nachricht auch noch den schwarzen Tod bringe.«